Gut, starten wir ins Zweite. Um im Gebet diese innige Herzensgemeinschaft mit Gott zu erfahren, brauchen wir eine Offenbarung darüber, wie sehr wir bei ihm willkommen sind. Ich habe vorhin das schon kurz berichtet, dass wir das sind, aber dass das wirklich in unserem Herzen da ist, dass wir das wissen. Dass das nicht nur Kopfwissen ist, sondern in unserem Herzen ist. Das kann natürlich nur Gott in unser Herz reinschreiben. Aber wir finden diese Gewissheit in seinem Herzen, das voller Liebe zu uns ist. Das tiefe Verlangen Gottes nach uns, beziehungsweise seine große Sehnsucht nach uns, die zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und das möchte ich mit euch jetzt anschauen, diese Sehnsucht Gottes nach uns. Und wir werden durch die Bibel durchgehen. Wir fangen ganz vorne an, wir werden ganz am Schluss enden. Ich werde noch ein paar Punkte rausbiegen, sonst würden wir das nicht schaffen. Aber wir fangen bei der Schöpfung an. Gott ist Liebe in seinem Wesen. Das sagt uns sein Wort. Das nehmen wir wahr, wenn wir ihm begegnen. Und Liebe in ihrem Wesen, die muss sich verschenken. Liebe ist nie auf sich selbst gerichtet. Liebe ist immer selbstlos. Ja, in 1. Korinther 13 lesen wir, die Liebe sucht nicht das Ihre. Liebe ist immer auf den anderen hin ausgerichtet. Und das sehen wir auch bei den drei Personen, die in der Gottheit sich uns vorstellen, Gott der Vater, Gott Jesus, Gott der Heilige Geist, wenn die voneinander reden. Ich hatte das vorhin, wie der Vater über den Sohn geredet hat. Ja, du bist mein geliebter Sohn. Und dir habe ich wohlgefallen. Jesus redet über den Heiligen Geist. Es ist gut, dass ich weggehe und dass er kommt. Er wird euch dann in alle Wahrheit leiten. Vom Heiligen Geist lesen wir, dass er Jesus groß macht. Wir sehen, wenn wir diese drei Personen betrachten, wie die sich gegenseitig groß machen, wie die immer den Blick auf den anderen gerichtet haben, wie die sich lieben, wie die Liebe Gottes letztlich uns vorgelebt wird im Umgang dieser drei miteinander. Und wir sind geschaffen aus Liebe, um geliebt zu werden von ihm, voneinander und mit der Fähigkeit, diese Liebe zu erwidern. Dazu sind wir geschaffen. Geschaffen im Bilde Gottes, als ein Gegenüber von ihm. Geschaffen, damit Gott sich in uns investieren kann, damit Gott seine Liebe, die fließt, die überfließt, jetzt auch uns erreichen kann. Man hat den Eindruck, es reicht nicht, dass Gott sich, ich versuche es mal so zu sagen, dass Gott der Vater sich in Jesus, seinen Sohn und in den Heiligen Geist investiert. Die Engelswelt ist auch noch da, aber er muss noch was Neues schaffen. Die Liebe muss fließen, die muss sich mitteilen, die im Herzen Gottes ist. Und wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, als Gegenüber von ihm. Und im Garten Eden sehen wir ein kleines Stück davon, Gott kommt in den Garten, er hat Gemeinschaft mit Adam. Er nimmt wahr, dass Adam irgendwas fehlt. Er kümmert sich, er schaut, um dem Abhilfe zu schaffen, dass Adam wirklich ein Gegenüber findet, bis er ihm die Eva schafft. Er kommt, um Gemeinschaft zu haben mit den Menschen im Garten. Sie leben mit Gott und sie dürfen Gott wahrnehmen, erleben, erfahren in diesem Miteinander. Und diese innige Gemeinschaft mit Gott, die ist zerbrochen durch den Sündenfall. Das wissen wir. Da ist wirklich ein Riss hineingekommen und da ist was zerbrochen in uns drinnen. Und es wird deutlich dadurch, ja, dass der Mensch aus dem Garten Eden raus musste und dass er auch wirklich dorthin nicht zurück konnte. Hat eine Trennung stattgefunden zwischen Gott und der Menschheit, die diese Gemeinschaft wirklich, die war seitdem nicht mehr so innig möglich, wie das im Garten Eden möglich war. Aber wir sehen, Gott hat Sehnsucht nach uns, er hat Sehnsucht, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er hat das alles initiiert. Der zweite Punkt, zu dem er kommt, ist die Stiftshütte. Möchte ich gern lesen, 2. Mose 25, Vers 8. Und dann noch die Verse im Kapitel 29, 45 bis 46. Also im Kapitel 25, Vers 8, das gibt Gott diesen Auftrag an Mose. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also Gott möchte unter ihnen wohnen. Ich bin immer mit der rechten Hand bin ich immer hier schneller wie dort, aber das gehen wir auch hin. Gut, dann hatte ich gesagt, 29, 45 bis 46 redet Gott nochmal darüber selbst. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich, der Herr, ihr Gott. Also Gott will bei uns wohnen. Er hat sich ja das mit Abraham jemand erwählt und dieses Volk letztlich erwählt, das aus Abraham heraus entstanden ist. Es ist was, was sich Gott erwählt hat, um sich diesem Volk zu offenbaren, um ihr Gott zu sein, um sich durch diesem Volk letztlich auch der ganzen Menschheit zu offenbaren. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich möchte unter euch wohnen. Ich möchte euch nahe sein. Gott selber ergreift die Initiative. Und er kommt, um zu wohnen unter uns. Und wohnen ist wirklich ein Ausdruck, ich möchte bei euch sein. Ich möchte es mir bei euch gemütlich machen. Ich möchte nicht nur mal Gast sein, ich möchte wohnen, ja? Eine Wohnung. Gott wohnt unter seinem Volk. Und wenn wir die Stiftshütte anschauen, wie die konstruiert ist und gebaut ist, dann ist es so, dass Gott in diesem Allerheiligsten, in diesem Innenraum wohnt. Dieser Innenraum ist wirklich dunkel, dieser Innenraum ist verborgen, dort darf der hohe Priester nur das eine einzige Mal im Jahr hinein. Und es ist ein Bild dafür, Gott möchte bei uns wohnen, aber näher geht es nicht. Ich muss im Verborgenen sein. Wenn ich euch näher kommen würde, Mose hatte ja mal den Wunsch, Gott von Angesicht zu schauen, das ertragt ihr nicht. Das würde euch zerstören. Ich kann euch momentan nicht näher kommen. Ich würde gern, aber das ist das, was geht. Näher geht es nicht. Ich bin im Verborgenen, aber ich bin euch nahe. Ich wohne unter euch. Ich bin da. Ich habe Sehnsucht nach euch. Da ist es. Aus der Stiftshütte wird der Tempel. Und es ist Davids Herzenswunsch, dass er sagt, ich möchte Gott ein Haus bauen. Ich möchte nicht, dass du in einem Zelt wohnst. Und Gott lässt sich darauf ein, obwohl das Zelt mehr zum Ausdruck bringt vom Gottes Wesen, weil das Zelt ist beweglich und Gott geht immer mit. Der Tempel, das ist so ein festes Ding, das steht an seinem Platz. Aber Gott lässt sich darauf ein und David darf den Tempel nicht bauen. Aber sein Sohn Salomo baut dann den Tempel und errichtet ihn, so wie es David gesehen hat, auf dem Herzen hatte. Und dann lesen wir von Salomos Gebet in 2. Chronik 6. Würde ich gern mit euch lesen. 2. Chronik 6, Vers 1 und 2. Und in Vers 18. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will. Haben wir es wieder. Gott wohnt im Dunkel. In diesem Verborgenen. Auch im Tempel. Bleibt es dabei. Gott wohnt im Dunkel. Ich aber, ich habe dir ein fürstliches Haus gebaut und eine Stätte, wo du thronen sollst für Ewigkeiten. Und Vers 18, da betet dann Salomo in seinem Gebet, ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Er bringt das zum Ausdruck, wo er merkt, Gott ist so, so, so viel größer. Ich habe zwar hier ein Haus gebaut, ich habe einen Tempel gebaut und Gott wohnt auch hier. Aber sollte dieses Haus Gott wirklich fassen? Es ist das, wenn wir Gott begegnen, dann kriegen wir eine Vorstellung davon, wie groß und gewaltig Gott ist und wie genial Gott ist. Gott wohnt im Tempel. Er ist da. Ja, als der Tempel eingeweiht wird, er kommt mit seiner Herrlichkeit, die Wolke Gottes, seine Gegenwart senkt sich hernieder, erfüllt den Tempel. Gott ist da. Und die Israeliten haben auch immer was gemerkt von dieser Gegenwart Gottes im Tempel oder im Tempelbezirk. Deswegen sind die gerne nach Jerusalem gepilgert und haben dort geopfert und ein Fest gefeiert, weil die dort was gemerkt haben, Gott ist da, er ist gegenwärtig. Da war was von der Gegenwart Gottes auch zu merken und zu spüren. Wir gehen weiter in der Geschichte. Wir kommen zu Jesus. In ihm wohnte der Vater. In Jesus war die Gegenwart Gottes Realität gegenwärtig unter uns. Jesus sagt von sich selber, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus wohnte Gott. In ihm, in diesem einen Menschen, in dieser einen Person, war Gott gegenwärtig. Er kam auf diese Erde, aber gegenwärtig. Sein Leib, Jesu, ein Tempel Gottes. Johannes 2, Vers 19 bis 21. Da sagt es Jesus über sich selber. Er spricht, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Der Leib Jesu, der Körper, ein Tempel Gottes, in ihm wohnte Gott leibhaftig. War Gott gegenwärtig. In ihm kam uns der Vater so nahe. Noch verborgen in Jesus, aber doch so nah. Das war näher als wie das Tempelgebäude. Da kam Gott uns nahe. Zuerst seinem Volk, Israel. Ja? Jesus sagt, ganz am Anfang wird über ihn ausgesagt in Johannes Kapitel 1, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber er kam in das Seine. Er lebte unter seinem Volk. Diese verborgene Gegenwart Gottes in Jesus, verbunden mit so viel Herrlichkeit, leuchtet auf in dem Geschehen auf dem Berg der Verklärung. Dort wird mal wie die Hülle weggenommen. Jesus war ja ganz natürlich als Mensch da. Und dort erleben die 3 Jünger, die mit auf dem Berg sind, es wird wie diese Hülle weggenommen und es leuchtet auf einmal diese Gegenwart Gottes in Form dieser Herrlichkeit, die sichtbar wird in Christus auf. Die Gegenwart Gottes in diesem Mensch gegenwärtig, die wurde auch sichtbar in dem, was Jesus getan hat, an Wundern und Zeichen und dem, was er gesagt hat und gepredigt hat in Vollmacht. Aber dort leuchtet es so richtig auf. Dort wird sichtbar, was sonst in Jesus verborgen war. Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes, Gott unter uns. Gott selbst wohnte in Jesus unter uns, war sichtbar und erfahrbar. In Jesus durfte das Herz Gottes ein Stück wahrgenommen werden. Es durfte das Wesen Gottes wahrgenommen werden, diese Liebe Gottes, dieses Erbarmen Gottes, wie Jesus unterwegs war. Und auch in seinem Wirken, ja, wurde Gott wahrgenommen, wer Gott ist. Er kommt uns so nahe in Jesus und doch erlebt er so viel Ablehnung. Da wird was deutlich von diesem Riss, der in unseren Herzen da ist. Er kommt in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann kommt Karfreitag. Der Vater opfert seinen Sohn für die Sünde der Menschheit, um diese Trennung wieder aufzuheben. Er gibt in seiner Liebe wirklich alles. Er gibt seinen geliebten Sohn. Er hat mit Höchstpreis bezahlt. Mehr ging nicht. Es ist, glaube ich, für einen Vater das Schlimmste, wenn er sein Kind hergeben muss. Er würde lieber selber sterben. Aber wenn er sein Kind hergeben muss, es ist für einen Vater das Schlimmste, für Eltern das Schlimmste. Es war wirklich das größte Opfer, was er gebracht hat, was er bringen konnte, um unser Willen. Und in diesem Zusammenhang, als dann Jesus am Kreuz stirbt, lesen wir von einer Begebenheit, die ist euch bekannt, dass dieser Vorhang im Tempel, der vor dem Allerheiligsten war, was diese Wohnstatt Gottes war, im Tempel, der ist zerrissen. Der das getrennt hat, diesen Bereich vor unserem Zutritt. Und dieser Vorhang ist eigentlich kein Vorhang gewesen. Ein Vorhang, da stellen wir uns eine Gardine vor, die man zuzieht. Das Ding war 6 Zentimeter dick. Da konntest du Human Dream über Pferden entspannen, die haben gezogen und das Ding nicht auseinandergekriegt. Das war ein gewaltiger Vorhang. Ja? Und er zerriss von oben nach unten. Von oben nach unten macht deutlich, wer da dran gezogen hat, wer da das Ding aufgerissen hat. Es ist Gott, der Vater im Himmel, der diesen Vorhang zerrissen hat. Und wir wissen, dass dadurch, wie dieser Weg zu Gott ist, wie ein Bild, der Weg zu Gott ist frei. Und wir singen das auch in vielen Liedern, ja, dass wir jetzt zu Gott treten dürfen, in seine Gegenwart treten dürfen. Wir haben Freimütigkeit zum Thron der Gnade, sagt uns sein Wort, und das ist wahr. Aber wir haben oft nur diese Seite im Blick, dass jetzt wir zum Thron kommen dürfen. Ich sehe hinter dem Vorhang den Vater. Den Vater, der Sehnsucht hat nach uns. Der Vater, der so lange verborgen sein musste in diesem Raum, der uns nicht näher kommen konnte. Der aber jetzt durch dieses Opfer, was am Kreuz geschehen ist, das Trennende beseitigt hat. Und ich sehe den Vater, den Vorhang zerreißen. Und den Vater, der sich auf den Weg macht zu uns hin. Der jetzt kommen kann, um in unseren Herzen Wohnung zu nehmen. Es ist wieder eine innige Gemeinschaft möglich mit Gott durch das, was am Kreuz geschehen ist. Und der Vater ist der Erste, der in Aktion tritt. Er kommt und kann jetzt in unseren Herzen wieder Wohnung nehmen. Versuch das einfach mal dir vorzustellen. Ja? Siehst du den Vater hinter dem Vorhang stehen, wie der den zerreißt und wie der sich freut, jetzt endlich wieder mit seinen Geschöpfen in diese innige Gemeinschaft treten zu dürfen, die so lange nicht möglich war. Gott macht den Weg zu uns frei, damit er zu uns kommen kann. Nicht nur umgedreht, das auch. Aber er macht den Weg zu uns frei. Und für mich wird es deutlich auch in verschiedenen Dingen, die mit dem Kreuz benannt sind. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 18, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Gott hat sich mit uns versöhnt, nicht wir mit ihm. Er sich mit uns, er hat die Welt mit sich versöhnt, damit das Miteinander zwischen ihm und uns wieder möglich ist. Gott versöhnt sich mit uns. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 14, dass Gott den Schuldbrief, der gegen uns war, der in unserer Mitte stand, zwischen uns und Gott, dass Gott diesen Schuldbrief ans Kreuz genagelt hat und aus unserer Mitte fortgeschafft hat. Das Trennende, was zwischen uns und Gott stand, diese Schuld, die hat er auf seinen Sohn Christus gelegt. Die hat er ans Kreuz genagelt und hat seinen Sohn stellvertretend für uns geopfert. Gott hat gehandelt, damit das, was trennend zwischen uns und ihm war, weg war und der Weg frei war. Es ist Gott, der gehandelt hat. Es ist Gott, der diese Sehnsucht nach uns hat. Und der an Christus alles getan hat, damit es möglich wird, wieder mit uns zusammen zu sein. Die Sehnsucht Gottes ist von Anfang an nicht nur unter uns zu wohnen, sondern in uns zu wohnen. Und dafür hat er alles gegeben. Gott möchte in uns wohnen, in uns sein, Herzensgemeinschaft mit uns haben. Wir kommen zu Pfingsten. Pfingsten, das Erlebnis, wo die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und hier kommt er, der lebendige Gott, um in ihnen zu wohnen. Der Heilige Geist ist Gott. Und Gott, der Vater und der Sohn, sie kommen im Geist und nehmen Wohnung in den Jüngern. Und ich möchte das gern lesen, Johannes 14, Vers 18. Und Vers 23. Das Johannes 14, dieser Abschnitt, ist ein Kapitel, wo Jesus ganz speziell über das Kommen des Heiligen Geistes redet. Und er spricht zu ihnen: Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Das spricht er über den Heiligen Geist. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und dann war da unten im Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir, das ist Jesus und der Vater. Wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen, im Heiligen Geist. Pfingsten, der Heilige Geist kommt und nimmt Wohnung in den Jüngern. Gott, der Vater, Gott, Jesus, sie kommen, um Wohnung zu nehmen in uns. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir von Pfingsten ab Jesus in seinen Nachfolgern. Pfingsten ist für mich mehr, als wie das dort in Feuerflammen gekommen sind und ein Sprachengebet war. Das können Begleiterscheinungen sein, aber Pfingsten ist das Geschehen, wo wir sehen, Jesus nimmt Gestalt, er kommt und nimmt Wohnung in den Jüngern, und wir sehen von dort ab die Jünger als Verwandelte. Jesus wird sichtbar in den Jüngern. Ich möchte euch bloß nur kurz ein paar Beispiele benennen. Stephanus ist einer der Ersten, wo wir das so sehen, wie in ihm wirklich etwas von Jesus so sichtbar wird. Ja, wir lesen, dass dass sie ihn angeschaut haben und gesehen haben, wie sein Gesicht gestrahlt hat, wie diese Herrlichkeit Gottes aus ihm raus gestrahlt hat und sichtbar wurde. Und wir sehen, wie Stephanus genauso gewirkt hat in der Kraft wie Jesus. Er tat Zeichen und Wunder, sie konnten ihn mit Worten nicht fangen. Hatte eine Weisheit von Gott, wie wir es bei Jesus kennen. Die haben den versucht, immer eine Fangfrage zu stellen. Das ist ihnen nicht gelungen. Und bei Stephanus sehen wir dasselbe. Und am Ende, als Stephanus gesteinigt wird, da spricht der Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, wie Jesus am Kreuz. Wir sehen Jesus in Stephanus. Wir sehen Jesus genauso in Petrus. Wenn wir den Petrus nach Pfingsten erleben, da erleben wir ihn, der auf einmal Mut hat und der den Mund aufmacht und der zu Jesus steht. Und wir erleben den Petrus in einer Situation, da ist er im Gefängnis und soll hingerichtet werden. Und der Jakobus ist schon hingerichtet worden. Es war also wirklich eine ernste Situation und die Gemeinde hat auch ernstlich gebetet, dass der Petrus rauskommt. Aber wir erleben, dass Petrus im Gefängnis ist, in der Nacht, bevor er hingerichtet werden soll. Und wir merken, Petrus schläft tief und fest. Ein Engel kommt ins Gefängnis und der Engel muss nur ordentlich ins in die Seite gehen, dass er wach wird. Er nimmt ihn dann mit raus, Petrus wird befreit, ihr wisst das. Aber diese Situation, ja, in der Nacht, bevor du hingerichtet wirst, tief und fest zu schlafen, schau mal, wenn Petrus ein paar Monate weiter vorne, da sind sie auf dem Schiff, als der Sturm kommt und sie alle Angst haben, dass sie untergehen, da haben sie Angst um ihr Leben. Da treibt sie die Angst. Aber jetzt im Angesicht des Todes ist ein Frieden in dem Petrus. Jesus in Petrus. Und das macht für mich Pfingsten aus, dass da das Leben Gottes einen Raum findet in uns, dass Gott selber in uns Wohnung nimmt und unser Leben durchdringt mehr und mehr und das sichtbar wird. Also was Karfreitag vorbereitet wurde, dass Gott in unseren Herzen Wohnung nehmen kann, das wird zu Pfingsten Wirklichkeit. Gott kommt und nimmt Wohnung in uns. Er wohnt in uns. Und das gilt auch dir. Er kommt, um in dir selbst zu wohnen.
Ich komme wieder zum Tempel. Zum Tempel heute.
Der Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und wir als Gemeinde Jesu sind der Tempel Gottes auf dieser Erde heute. Epheser 2, ja, er baut uns zu einem Tempel. Lebendige Steine werden zu einem Tempel gebaut. Und ganz speziell für dich selber, 1. Korinther 6, Vers 19. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Wie der Leib Jesu ein Ort war, wo die Gegenwart Gottes gewohnt hat und sichtbar wurde, so ist unser Leib ein Tempel, wo Gott wohnt und sichtbar werden darf, möchte, wird. Wir sind heute der Tempel. Gott wohnt in dir. Er ist da. Ich möchte nochmal die Sehnsucht Gottes beleuchten. Gott möchte in uns wohnen. Er möchte uns so nahe sein, wie es nur geht. Weil er uns so innig und so leidenschaftlich liebt, möchte er uns so nahe sein. Ja, die Liebe, die möchte dem Liebenden so nahe wie möglich sein. Das kennen wir auch aus unserer menschlichen Liebe. Wenn wir verliebt sind, wir Menschen, die Verliebten, die möchten dem Geliebten nahe sein. Die denken ständig an ihn. Die möchten mit ihm zusammen sein. Das ist da. Und das führt dahin, im Gesunden, dass dann dass das in einer Ehe mündet, wo man dann miteinander lebt, wo man sich dann wirklich täglich nahe ist. Gott möchte uns nahe sein. Er möchte miterleben, wie es uns geht. Er möchte nicht nur außen von uns sein, er möchte in uns sein und er möchte mitfühlen mit uns, wie es uns geht. Er möchte sich mitfreuen mit uns, wenn wir Freude erleben. Er möchte mitleiden mit uns, wenn wir leiden. Er möchte mitweinen in uns, wenn wir weinen. Gott möchte uns zu nahe sein. Er möchte dort mit seinem Herzen bei uns sein. Er möchte Anteil daran nehmen. Und er möchte auch den Menschen um uns nahe sein, sie durch dich lieben, sich ihnen durch dich offenbaren. Er liebt genauso jeden Einzelnen, der in deinem Umfeld lebt, der um dir herum ist. Und Gott möchte ihnen durch dich nahe sein, sie durch dich berühren. Wie das Jesus durch die Apostel, durch so viele Glaubensgeschwister, durch alle Zeiten hindurch getan hat. Er hat in ihnen gelebt und er ist Menschen nahe gekommen durch seine Kinder, durch seine Diener auf dieser Erde. Er war in ihnen und diente Menschen und begegnete ihnen. Ich habe euch das ja am Anfang meine Geschichte ein Stück erzählt. Mein Erleben der innigen Gemeinschaft mit Gott und dieses zu wissen, er lebt in mir, er ist da. Ich muss nicht erst, wer weiß was tun, ich muss nur still genug werden, um ihn wahrzunehmen. Dass wir Gott wahrnehmen als den Gott, der gegenwärtig ist in uns, der Wohnung genommen hat in uns. Er ist da. Ich muss nicht erst die Himmelsleiter emporsteigen zu ihm. Ich muss nicht erst verschiedene geistliche Klimmzüge machen, um bei Gott anzukommen. Gott ist heruntergekommen. Gott hat Wohnung genommen bei uns. Er ist da. Und ich kann mich einfach hinsetzen, ja, und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich muss still werden und ihn wahrnehmen. Und das ist das, wo ich merke, das lerne ich, da übe ich, auch Gott ist da. Die Sehnsucht Gottes ist, in dir zu wohnen, um dir ganz nah zu sein, um innigste Gemeinschaft mit dir zu leben. Seine Frage an dich lautet, darf ich in dir wohnen? Gott zwingt uns das nicht auf. Darf ich in dir wohnen? Darf ich da sein in dir? Was kann ihn daran hindern? Der Sündenfall, habe ich schon gesagt, der zerstörte das Vertrauen in Gott in uns. Es ist wirklich ein tiefer Riss in unserem Leben geschehen. Er hat ja auch selber mit Misstrauen gegenüber Gott zu tun. Ja? Sollte es Gott wirklich gut mit uns meinen? Sie hatten Angst vor Gott nach dem Sündenfall. Sie haben sich versteckt vor Gott. Vor dem Angesicht Gottes. Und das steckt tief drinnen in uns. Es ist eine tief sitzende Angst in uns, wodurch wir Gott oft unbewusst fernhalten. Und Gott hat es so schwer, unser zerbrochenes Vertrauen wieder zu gewinnen. Tief im Innern denken wir in bestimmten Bereichen immer noch, sollte es dieser Gott wirklich gut mit mir meinen? Und das gilt, dass wir diese Angst wirklich verlieren. Dass wir wissen, dieser Gott ist vollkommene Liebe. Er liebt mich. Er meint es nur gut mit mir. Wenn wir diese Angst verlieren, dann können wir uns öffnen. Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 18, dass die vollkommene Liebe alle Furcht in uns austreibt. Ich habe das für mich so erlebt, dass durch diese Begegnungen mit der Liebe Gottes, dass Gott zu meinem Herzen immer wieder gesprochen hat, sich mir offenbart hat, mir seine Liebe gezeigt hat, auch diese Angst aus meinem Herzen gewichen ist. Ich erzähle euch das. Ich habe im Prinzip immer eine Angst gehabt in meinem Herzen, dass wenn ich vor Gott mal stehe, ich wusste, ich bin gerettet, aber es gibt ja verschiedene Gerichte. Ja, durch das Gericht, ob wir errettet sind oder nicht, das sind wir durch, wir haben Jesus und dann leben wir. Da kommen wir nicht mehr ins Gericht, sagt die Schrift. Aber es gibt auch ein Lohngericht, wo unsere Werke Gott prüft und wo erfunden wird, bestehen unsere Werke vor Gott oder nicht. Sind sie aus Gold oder aus Stroh, verbrennen sie oder verbrennen sie nicht. Und da habe ich immer eine Angst gehabt, dass das bei mir nicht reicht. Dass das alles verbrennt, dass da nicht viel übrig bleibt, dass ich da nicht viel abkriege. Und diese Angst, die war in meinem Herzen. Und es ist ein Bibeltext gewesen, durch den Gott zu mir gesprochen hat, der Text von den Arbeitern im Weinberg. Ja, wo dieser Weinbergbesitzer früh morgens auf die Straße geht und holt welche rein in sein Weinberg zum Arbeiten, macht einen Lohn mit ihnen aus. Geht mittags, geht nachmittags, geht kurz vor Durchschluss nochmal, holt immer wieder Leute rein, macht einen Lohn aus, denselben. Und am Ende teilt er ihnen den Lohn aus. Und mir ist aufgefallen in dieser Geschichte, Gott belohnt jeden. Jeden, der da an dem Weinberg gearbeitet hat, der wird belohnt. Jeder kriegt einen Lohn. Gott gibt sogar jedem denselben Lohn. Es geht da nicht ums ewige Leben. Das ewige Leben, das kriegen wir aus Gnade. Es geht wirklich um Lohn. Gott belohnt. Gott gibt uns einen Lohn. Aber Gott belohnt jeden. Und das ist mir in dem Moment bewusst geworden. Gott wird jeden seiner Kinder belohnen. Gott wird niemand von uns bloßstellen. Die Liebe stellt niemand bloß. Wenn wir mal vor Gott stehen, wir werden nicht bloßgestellt werden. Das wird die Liebe nicht tun. Gott wird jeden belohnen. Ich habe das dann so für mich gesehen, dass Gott jedes seiner Kinder wie nach vorne auf die Bühne holt und wie einen Preis überreicht, einen Lohn gibt und jedes seiner Kinder nochmal vor allen ehrt. Und das wird Gott tun. Und als ich das in meinem Herzen verstanden und erfasst habe, dass Gott Liebe ist und dass er uns belohnen wird und uns sogar ehren wird in seiner Liebe, da ist diese Angst gewichen, die ich hatte. Und in dem Moment hat mich, im Zusammenhang mit dem, hat mich Gott an ein Kindheitserlebnis erinnert. Ich würde das als eine Sternstunde in unserer Familie bezeichnen. Unser Vater, der hat uns immer gerne mit in die Pilze genommen. Also im Erzgebirge sagen wir Schwamme. Die Schwamme suchen, Pilze sammeln. Und wir sind viel in den Wald gegangen und haben die Früchte geerntet. Und es war wieder einmal, und da war ich, mein Bruder, der ist ein Jahr jünger. Und dann haben wir das erste Mal unsere Schwester mitgehabt, die war 5 Jahre jünger. Und ich war da damals vielleicht so 11 Jahre, 10 Jahre, meine Schwester so 5 Jahre. In der Dreh herum muss es gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Aber die war das erste Mal mit. Und unser Vater, der war Himbeeren pflücken und wir waren daneben in so einem kleinen Birkenwäldchen und haben nach Birkenpilzen gesucht. Das war auch eine Stelle, wo wir immer Birkenpilze gefunden haben. Also wir Jungs, wir kannten uns schon da drinnen aus. Und wir suchen da drinnen Und dann findet mein Bruder oder ich, wir finden auf so einer kleinen Lichtung, finden wir so eine richtig schöne große Rotkappe. Das leuchtet ja auch so schön, so ein rotes Käppel, das ist ja ein feiner Anblick. Es war immer ein besonderer Pilz für uns, wenn wir eine Rotkappe gefunden haben. Die Braunen, die gab es häufiger, die Rotkappen waren immer was Besonderes. Und da hatte mein Bruder, denke ich, war es die Idee, wir machen das jetzt so, wir holen jetzt der Anna, unsere Schwester, und wir lassen die den Pilz finden.
Schön.
Ja, ja. Auch das gibt es unter Geschwistern. Und wir haben die geholt und dann das nicht so gemanagt, dass die da auf diese Lichtung geht und diesen Pilz findet und die natürlich den Pilz gefunden und die hat sich gefreut, dass sie den Pilz gefunden hat und dann den Pilz haben wir geholfen, den abzumachen. Dann ist sie stolz mit dem Pilz zum Vati marschiert und hat gesagt, Papa, guck mal, was ich gefunden habe, so eine große Rotkappe. Ja. Und ich habe gedacht, so ist Gott mit uns. Wir dürfen so viel mitmatschen im Reich Gottes. Gott führt uns zu solchen Erfolgserlebnissen. Der lässt uns denken, dass wir das gemacht haben. Wir sind glücklich darüber. Wir freuen uns drüber, ja. Und Gott lässt uns diese Freude. Ja? Es ist einfach so, die Anne, die war so glücklich in dem Moment, so happy. Ja? Es ist Gott, der uns so belohnt. Ja? Letztlich haben wir es nicht verdient. Ja, an der Stelle, es steht ja drin, wir können nichts aus uns selber tun, im Johannes, ja, vom Weinstock. Wenn wir in ihm bleiben, ohne ihn bringen wir keine Frucht. Alle Frucht, die wir bringen, ist wirklich letztlich auf ihn zurückzuführen. Und er belohnt uns noch dafür. Er wirkt das in uns und gibt uns Lohn dafür. Und das hat diese Angst in mir wirklich, wo ich sagen muss, die ist weg. Und ich merke, es ist zwischen mir und Gott momentan keine Angst da, die mich hindern würde, mich völlig oder ganz Gott hinzugeben, mich ihm zu öffnen, ihm zu vertrauen. Und nochmal, Gott meint es durch und durch gut mit uns. Und wenn du deine Angst oder Ängste ihm gegenüber entdeckst, dann mache ich dir einfach Mut, sei ehrlich vor ihm. Die ist eh da, wenn sie da ist. Ja? Und dann sei ehrlich und sag, Vater, hier habe ich noch Angst vor dir, begegne mir. Und schenkst, dass diese Angst aus meinem Leben verschwindet, dass ich dich erkenne als der, der du bist. Dass du offenbare dich mir in deiner Liebe. Wir brauchen es, dass Gott uns seine Liebe offenbart. Bei mir hat er es durch so einen Bibeltext gemacht. Gott hat so viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja? Aber gut ist es, wenn wir es wahrnehmen, nicht diese Angst zu verstecken, sondern diese Angst Gott hinzuhalten und zu sagen, Herr, begegne mir. Ich komme zum Schluss. Ich habe gesagt, wir gehen bis zum Schluss. Wir landen in der Offenbarung. Bei der Ewigkeit. Wenn wir Gott so erleben, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, als den, der er wirklich ist, dann dürfen wir uns wirklich freuen im Hinblick auf die Ewigkeit. Dann ist da eine große Freude in unserem Herzen. Wir wissen von der Ewigkeit her, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott selbst kommt in aller seiner Herrlichkeit auf diese Erde, die er schafft, und wird sichtbar und erfahrbar für uns sein. Ich lese dazu dann nochmal Offenbarung 21, also wirklich ganz hinten, Verse 1 bis 3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ja, da wieder das Zelt Gottes, die Stiftshütte, ein Bild dafür. Aber es kommt Gott selber in diese Stadt und er wird bei uns wohnen. Und wir werden ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden diese Herrlichkeit sehen, die so groß ist, dass es keiner Sonne bedarf in dieser Stadt. Weil diese Herrlichkeit Gottes das alles erleuchtet. Das ist was Wunderbares, auf was wir zugehen. Und es ist was sich durchzieht. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben, von Anfang an und am Ende. Er wird kommen, um mit uns zu sein. Und es wird in der Ewigkeit wird's dann ganz innig sein. Dann wird alles, was irgendwo zwischen uns und ihm war, weggenommen. Jetzt ist es noch so, wir können Gott erleben, wir können ihn erfahren in einer Nähe, die wunderbar ist, aber unsere Augen können ihn doch noch nicht sehen. Es ist doch noch was zwischen uns steht. Und es wird alles hinweggenommen sein. Wir werden mit ihm sein in einer Innigkeit und in einer Verbundenheit und in einer Tiefe, die wir uns nicht ausmalen können. Es wird herrlich sein. Aber das ist es, worauf wir zugehen. Und Gott möchte schon jetzt mit uns in dieser Innigkeit im Herzen unterwegs sein. Und das wünsche ich uns, ja. Ich stelle das für mich manchmal so fest, das ist wie ein Raum in deinem Herzen, wo Gott gegenwärtig ist und auf dich wartet. Da ist wie ein Raum da in uns, wenn wir stille werden und das wahrnehmen, Gott ist da, ich kann meinem Gott begegnen, ohne dass ich jetzt irgendwas groß machen muss. Darf mit meinem Herzen ganz bei ihm sein. Und dazu lädt er uns ein. Und mir hat das geholfen, wie gesagt, das zu erfassen, dass dieser Gott da ist. Dass ich nicht irgendwas mehr machen muss, um in seine Gegenwart mich voranzuarbeiten, sondern er ist gekommen zu mir. Und er ist da. Und es hilft mir so, diese innige Gemeinschaft mit ihm wahrzunehmen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das auch für euch erfasst, in eurem Herzen. Genau. Ich würde jetzt gerne nochmal 5 Minuten Stille lassen, dass ihr einfach das Gehörte von heute Vormittag nochmal für euch selber so bewegen könnt, vor Gott, mit Gott. Vielleicht das Wichtigste nochmal auch so festzumachen im Herzen, einfach mal still zu sein, ja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so eine große Sehnsucht hast nach uns. Und ich bete, dass wir das wahrnehmen in unserem Herzen, wie kostbar, wie wertvoll wir dir sind als deine Kinder und wie sehr du dich sehnst nach inniger Gemeinschaft mit uns. Amen.